was macht man? Man nimmt sich das Telefon, sucht Frühstück New York. Und das Interessante daran ist, dass alle Unternehmen oder alle Restaurants, die nicht auftauchen in der Suche, man läuft an denen vorbei und die werden plötzlich unsichtbar.
Wie suchst du im Netz? Fragst du dein Handy? Tippst du ein? Und suchst du eigentlich häufig Services, Dienstleistungen und Produkte in deiner Nähe? Taucht dein Unternehmen dann eigentlich auf, wenn danach gesucht wird? Wie wir Suchmaschinen benutzen, hat sich in den letzten 10 Jahren drastisch geändert. Die Hälfte aller Anfragen sind sogenannte Near-Me-Searches. Norman Rohr ist Head of Marketing von Uberall und erklärt uns, wie Unternehmen das sich wandelnde Suchverhalten nutzen müssen, um gefunden zu werden. Und wie aus simplen Anfragen an das Smartphone Conversions für dein Unternehmen entstehen. Willkommen bei Calculator, los geht's.
Ja, gern. Also mein Vornamen kennt ihr schon, Norman, Nachname Rohr. Ich bin Head of Marketing bei Uberall, bin seit der Firma seit 1,5 Jahren.
Du hast erzählt, das ist eine spannende Geschichte, die hinter Uberall steht. Vielleicht verrätst du uns da mal ein paar Details aus dieser Geschichte.
Was macht Uberall? Jetzt wenn ich es langweilig beschreiben würde, würde ich sagen, wir sind mehr oder weniger im Bereich Location Marketing zuständig unterwegs. Das heißt, wir helfen Unternehmen mit physischen Standorten, mehr Umsatz über digitale Promotion zu machen. Das heißt, im Prinzip die Leute, die heute mit dem Mobiltelefon durch die Gegend schlangen, in die Standorte zu lotsen. Ist allerdings eine super sexy Sache. Und wenn ich mir anschaue, wo Uberall seit der Gründung hingekommen ist, die Firma ist 2013 gegründet, ist heute einer der weltweit größten Google My Business Partners, hat 1,25 Millionen Standorte an dem Management. Das heißt, wir helfen Kunden mit insgesamt deutlich über 1 Million Locations, Kunden zu gewinnen, zu erhalten, Reputation Management zu betreiben.
Ihr habt auf eurer Webseite den Ausdruck The Age of Near Me. Vielleicht willst du das ein bisschen genauer erklären, was ihr damit meint.
Ja, den Ausdruck haben wir natürlich irgendwo ein bisschen geprägt. Aber die Idee dahinter ist, dass wenn ich mir heute Google Searches anschaue zum Beispiel, es gibt ungefähr 2 Billionen Google Searches im Jahr. Davon sind über 50% sogenannte lokale Suchen. Das heißt, Suchen mit lokalem Intent. Das kann zum Beispiel eine Anfrage sein, wenn jemand auf dem Mobiltelefon um 5 Uhr morgens nach einem Kaffee zum Mitnehmen sucht. Oder wenn ich nach einem super Restaurant für ein Date suche. Oder mehr mondän, wenn ich nach einem Familienhotel suche in Alpen. Also es sind im Prinzip Fragen, die von Google als Anfragen oder Suchen mit im lokalen Bezug identifiziert werden. Entweder indem Leute sagen, Schlitten München, oder indem Google einfach anhand der Frage erfasst, oh, das ist eine Suche, die hat einfach einen lokalen Bezug. Zum Beispiel, wenn jemand Klempner eintippt. Natürlich will ich keinen Klempner in Hamburg haben, wenn ich in München bin, sondern einen Klempner in München. Und das Interessante daran ist, dass diese Suchen in den letzten 10 Jahren sich verhundertfacht haben und plötzlich jetzt über 50% aller Suchen haben. Deswegen sagen wir, der Ausdruck in Englisch ist Near-Me-Suchen. Deswegen kommen wir zu diesem Age of Near-Me, weil es eben nicht nur die Suchen sind, die sich verändert haben, auch sondern das gesamte Nutzerverhalten. Wie wir uns daran gewöhnt haben, dass Google bessere Antworten gibt, hat sich unser Konsumentenverhalten verändert. Das Interessante daran ist, dass viele Firmen diesen Shift in diese Veränderung in Suchverhalten noch nicht entsprechend reflektiert haben, in wie sie ihre Marketingstrategien auslegen. Und wir helfen ihnen dabei, im Prinzip dieses Thema zu adressieren.
Wo kommen wir denn her? Also von wohin? Wie erwarten unsere Google-Suche before the age of Near Me?
Ja, ist ein gutes Beispiel. Jetzt gehe ich zu diesem Klempner-Beispiel. Meine Mutter wohnt in der Nähe von Dresden. Wenn ich für sie einen Klempner gesucht habe, wenn man 10 Jahre zurückgeht, dann hat man halt eine Webseite von Klempner bekommen, die SEO optimiert war. Das heißt, als Resultat ist wahrscheinlich eher was gekommen wie ein Klempner in Berlin oder in Hamburg, anstatt ein Klempner in Dresden. Das heißt, vor diesem Age of Near Me waren die Suchfragen einfach für eine normale Websuche optimiert. Und das hat sich komplett verändert. Und wie schlägt sich das nieder? Wir haben plötzlich ein komplett neues Umfeld. Für mich ein schönes Beispiel ist, genau vor 10 Jahren hatte mich Google nach London geschickt. Wenn ich damals nach einem Restaurant gesucht habe, was habe ich gemacht? Man hat gute Freunde gefragt. Dann hat man irgendwo eine Skizze bekommen, so ideal, nimm die U-Bahn bis dahin und steig da aus und das Restaurant ist top. Heute, was macht man? Man nimmt sich das Telefon, sucht Frühstück New York. Und das Interessante daran ist, dass alle Unternehmen oder alle Restaurants, die nicht auftauchen in der Suche, man läuft an denen vorbei und die werden plötzlich unsichtbar. Und da sehen wir halt, das ist halt der Punkt, den wir ansprechen, wo wir sagen, im Age of Nehemiah als Unternehmen muss man sich auch für das neue Konsumentenverhalten optimieren, die ideale Nehemiah Customer Experience bieten, um zu verhindern, dass man unsichtbar wird und damit den Wettbewerb verliert.
Du redest die ganze Zeit davon, man sagt das in sein Telefon, also man benutzt seinen Sprachassistenten dabei. Ist das, unterscheidet sich das in der Anwendung und in den Ergebnissen eigentlich davon, als wenn ich das jetzt eintippe auf dem Handy?
Das ist eine gute Frage. Danke, dass du mich da korrigierst. Ich meine natürlich im ersten Sinn, die meisten Leute werden noch eintippen, ich selbst auch. Allerdings, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn man sich so überlegt, wohin entwickeln wir uns? Irgendwann wird das Sprachinterface immer wichtiger. Ich glaube, im Moment, die meisten Leute, die Spracheingaben benutzen, benutzen es eher für Sprachkommandos. Aber in der Zukunft wird es halt auch eher, dass Leute Sprache für Anfragen und Suchen benutzen. Und da muss man dann sagen, dass Fragen immer spezifischer werden, weil ich deutlich schneller sprechen kann, als ich tippen kann. Das heißt, Leute werden eher nach es ist warm, wo bekomme ich jetzt einen Sonnenschirm für meinen Balkon her, anstatt einzuzippen Sonnenschirm, was wir am Keyboard oder am Desktop-Computer machen würden oder Sonnenschirm, gelber Sonnenschirm. Die Fragen werden immer spezifischer, wenn wir in das Thema Voice Search ins hineinschauen. Momentan würde ich aber sagen, dass die Mehrheit der Anfragen immer noch deutlich überwiegend eingetippt sind.
Für mich der Klassiker ist, ich sitze im Auto, habe mein iPhone vorne in meiner Halterung drin und suche jetzt eine Tankstelle. Das mache ich zum Beispiel unglaublich gerne mit dem Sprachassistenten. Was kann Uberall da vielleicht machen? Zeigen die mir dann, wenn ich sage, ich suche jetzt nach einer Tankstelle, kann ich jetzt als Café, was ich also in der Nähe von einer Tankstelle, kann ich mir das dann gleich mit anzeigen lassen als Unternehmen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Okay, für mich ein gutes Beispiel ist, ich hatte dieses Erlebnis im Herbst letzten Jahres, als ich mal in Köln auf einer Konferenz war. Ich habe einfach mal ausprobiert auf der Domplatte, was passiert, wenn ich Kaffee eingebe. Es ist ja normalerweise, ich habe einen Intent, ich suche nach etwas, ich habe Kaffee eingetippt und dann zeigt es mir schon, je nachdem, wie spezifisch meine Anfrage eintippe oder spreche, welche Alternativen es um mich herum gibt. Das Interessante, und da helfen wir halt, ist, es ist ja nicht nur Kaffee oder Starbucks, das ein Intent zeigt, dass ich Kaffee suche, sonst könnt ihr auch Kaffee, alle Alternativen. Und ich benutze selber in meinem Interface, einfach weil unsere Familiensprache Englisch ist, primär Englisch. Ich habe dann einfach mal ausprobiert, Coffee versus Kaffee in Köln und habe verschiedene Resultate bekommen. Und der Hintergrund ist, dass viele Unternehmen eben nur einseitig denken, wonach gesucht wird. Und damit tauchen sie halt nur bei der Hälfte ihrer Anfragen auf. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man halt überlegt, was der Use Case ist. Du hast gerade selber angesprochen, ich fahre zur Tankstelle, aber eigentlich will ich noch was anderes kaufen. Einer unserer wichtigen Kunden ist BP. Und die haben ihre Tankstellen so optimiert, dass egal, ob ich nach Lebensmitteln, Kaffee oder Benzin zum Beispiel suche, sie immer auftauchen und dafür optimiert sind. Und da helfen wir natürlich jedem Unternehmen, egal von welcher Größe, dass sie nicht nur mit ihrem Kernnamen oder mit ihrem Kernprodukt gefunden werden, sondern mit allem, was sie offerieren.
Der Service zielt jetzt für mich, was ich jetzt gerade verstehe und höre, eher so auf diesen Impuls Einkauf ein bisschen ab. Ja, ich gehe durch die Straße und suche ein Restaurant, ein Café. Sind die Leute so impulsgetrieben bei ihren Käufen oder geht es wirklich so darum, dass die Leute auch, dass es auch für höherpreisigere Produkte sich den Service von Uberall zum Beispiel, dass es da klug ist, da zu optimieren?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Wir als Uberall sprechen von Nehemiah Brand Experience. Das heißt, es ist nicht nur dieser Moment des Kaufens. Und ein klassisches Beispiel, was ich nutze, ist Schlitten in München. Letztes Jahr, als der erste Schnee in München war, ist meine Tochter an einem Samstagmorgen zu mir gekommen und hat gesagt, Schlitten fahren. Und wo kriege ich einen Schlitten her? Sehe ich nicht über Amazon, weil es an einem Samstag schon 10.30 Uhr war. Da kommt nichts mehr. Also bin ich zu Google Maps gegangen, habe eingetippt, Schlitten in München. Und sieh da, keine Resultate. Also bin ich dann zum klassischen Teil gegangen und habe Baumarkt angerufen und den letzten Schlitten reserviert. Aber die Idee ist schon, dass wir über die Kombination von Suche und Inventory Informationen und Lagerinformationen im Prinzip herausfinden können, hey, da sind die relevanten Sachen. Aber der Grund, warum wir Nemi Brand Experience sagen, ist, dass es eigentlich viel, viel weiter geht. Ich nehme einfach mal, ich bin momentan gerade im Markt, ich suche nach einer Einbauküche. Wie mache ich das? Klar, würde es jetzt verwegen zu sagen, dass das ein Impulskauf ist. Man gibt nie irgendwo 10, 15, 20.000 Euro, so mir nichts, dir nichts aus. Aber die Information, die die lokalen Verkaufsstellen bereiten, ist schon wichtig. Wie bin ich herangegangen? Ich schaue mir natürlich erstmal an, generell auf Produktlevel, welche Brands sind wichtig. Aber dann habe ich nachgeschaut, wie gut ist eigentlich der lokale Standort, der das verkauft. Das heißt, ich schaue mir die Ratings an, dieses Review-Management, das wir machen und das Feedback der früheren Kunden. Und damit habe ich dann schon eigentlich einige Brands ausschließen können, weil die Läden die Verkaufsstellen und Servicecenter der Marken waren für mich indiskutabel low im Rating. Das heißt, ich benutze das, dann bin ich zu den Kunden gegangen, habe mir andere Reviews durchgelesen, habe mir insgesamt die Präsenz angeschaut und wir helfen halt der Firma, das Ganze holistisch anzusehen. Gefunden werden ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, wie präsentiere ich mich dem Kunden über Social Media? Wie präsentiere ich mich dem Kunden über die Reviews, die ich bisher erhalten habe? Kann ich kontaktiert werden über Messenger? Nächster Schritt ist dann das ganze Thema Kaufen und dann natürlich wieder zurück zur Loyalty. Und wir bieten eine einheitliche Plattform, aus dem der Kunde das alles machen kann, weil die einzelnen Parts sich selbst verstärken. Das heißt, wir bauen wirklich für das Unternehmen eine Customer Journey, die den Kunden von dem ersten Finden über das Engagement zum Kauf und dann wieder zum Wiederkommen und selber eine Review geben, das ganze Thema umsetzen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Teil, wo wir sagen, ja, wenn ich einfach nur Impulse machen würde, das kann ich auch über Local SEO machen und das decken wir auch ab. Aber viel wichtiger ist, dass wir gerade im Hinblick auf höherpreisige Items, und über das Thema, dass der Kunde ja dauerhaft bei uns bleiben soll, dass man eine einheitliche Customer Journey bietet und dass man halt alle Aspekte abdeckt aus einer Hand.
Gerade du hast diesen sehr spannenden Punkt Review Management angesprochen. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass gute Reviews eine der wichtigsten Punkte sind, um Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten und auch neue Kunden vor allen Dingen zu gewinnen. Wie geht ihr daran? Was kann man sich denn eigentlich unter Review Management vorstellen?
Wo wir dem Unternehmen helfen, ist der Aspekt, hey, ihr kriegt Reviews nicht nur bei Google, bei Facebook, bei Yelp, bei allen möglichen obskuren Portalen. Wir helfen euch, all diese Portale in einer Plattform zu integrieren und helfen euch, diese Reviews dann auch zu beantworten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Viele Unternehmen, die vor allen Dingen größere Unternehmen, denen ich begegne, die sehen schon, dass sie Reviews bekommen haben, aber sind oftmals nicht bereit zu antworten, sei es aufgrund von Firmenpolicies oder weil es relativ schwer umzusetzen ist. Aber ich glaube, das ist der Kernbereich in diesem neuen Zeitalter, dem Age of Near Me, in dem wir sind. Kunden wollen sehen, dass man in einer möglichst natürlichen Art und Weise antwortet, dass man sich entschuldigt, dass man offen ist. Und diese Reviews gehen auch in das SEO-Ranking, das Local SEO-Ranking ein. Google betrachtet, liest sich durch, jemand hat erwähnt bei dieser Hotelbewertung, dass der Pool fantastisch ist. Das heißt, nächste Mal, wenn jemand nach einem Hotel mit fantastischem Pool sucht, geht das ein. Oder wenn jemand nach italienischem Essen fragt und in dem Restaurantbewertung steht drin, tolles italienisches Essen, das geht ein. Und darauf muss man sich halt beziehen. Jetzt kommt der interessante Punkt, wo wir beobachten, dass vor allem mittelgroße und kleinere Unternehmen viel, viel besser sind in dem Bereich Review Management, weil da einfach der Inhaber oder ein kleines Team dahinter steht und sagt, hey, die haben recht gehabt, lassen Sie jetzt einfach mal in einer menschlichen Art und Weise antworten, wo in größeren strukturierten Unternehmen dann immer das Problem ist, darf da überhaupt der Filialleiter antworten oder muss das aus der Zentrale gemacht werden? Aber es ist auf jeden Fall super wichtig, antwortet auf die Reviews. Und ich empfehle generell nicht zu antworten nach dem Motto, oh ja, tut uns leid, und dann es muss eine menschliche Art und Weise sein, wirklich auf die Review eingegangen werden, gegebenenfalls zu offerieren, offline mit den Kunden noch zu sprechen.
Also das hört sich ja auch so an, als wenn das ist ja so ein bisschen PR-Tool dann im Grunde genommen fast schon, wenn ich das richtig verstehe an dem Punkt.
Ja, ich würde es weniger PR nennen, sondern wirklich Kundenbindungstool. Es ist ein Kunden-Engagement- und Bindungstool, weil eine Review am Anfang, wie ich es mir erklärt habe, mit einem Einmalkirchenkauf, ich bewerte die Filiale. Wenn da drin steht, oh, die Filiale hat ein Average-Ranking von 3,0 und da stehen drin, dass viele Kunden 3-4 Mal anrufen mussten, damit sie überhaupt ihre Küche eingebaut bekommen. Das ist für mich natürlich ein Warnsignal. Wenn ich dann allerdings Unternehmen sehe, wo drin steht, super gut gekümmert oder das Problem, selbst wenn es ein Problem geht, und das Problem wurde behoben und ich sehe dann noch, dass das Team auch sagt, alles funktioniert. Das ist für mich natürlich ein extrem starkes Signal. Und wenn ich dann ein Unternehmen gewählt habe oder ein Restaurant oder was auch immer, ich gebe auch selbst Reviews an Unternehmen, die einen super Service machen, damit quasi zu belohnen, damit andere Kunden die auch finden.
Wir haben jetzt über einige Businesses schon gesprochen. Also du hast die Kücheneinbaufirma genannt. Wir haben über Cafés und so weiter gesprochen. Gibt es Businesses, wo es sich mehr lohnt, auf sowas zu setzen und wo weniger? Oder kann man sagen, das sollten sich alle Firmen eigentlich aneignen, so eine Technik und mit jemandem wie Oberall zusammenarbeiten?
Also klar, die offensichtlichen Kandidaten oder wenn ich auf unsere Kunden schaue, das sind natürlich Unternehmen im B2C-Bereich. Also typischerweise Einzelhandel, Finanzunternehmen, Service Provider. Allerdings haben wir auch eine ganze Reihe von B2B-Kunden, Logistikunternehmen und so weiter, weil das Kernproblem ist ja alles. Jeder möchte gefunden werden. Ob die Stakeholder nun Konsumenten der Straße sind oder Lieferanten, Mitarbeiter und so weiter, spielt in dem Fall keine Rolle.
Einen kurzen Schlenker würde ich gerne machen. Man kommt gerade nicht drum herum. Es gab jetzt 4 Monate, einen Lockdown, viele Geschäfte waren dicht. Was habt ihr in der Zeit vielleicht aus euren Daten rauslesen können? Wie haben sich da die Suchanfragen geändert? Natürlich haben wahrscheinlich viele nach Lieferungen und so weiter gesucht, aber vielleicht gibt es da ja gar so spannende Insights trotzdem nochmal aus dieser Zeit, aus der man lernen kann.
Das Interessante ist, dass die lokalen Suchanfragen stabil geblieben sind und der Anteil der Daten sogar explodiert ist. Sprechen wir erstmal über die Suchanfragen. Was das Interessante da ist, die Suchanfragen stabil. Die Art der Conversion hat sich geändert. Natürlich sind die Leute nicht mehr in die Läden gegangen, sondern die haben eher angerufen und auf die Website oder sind auf die Website gegangen über das lokale Profil. Und wir haben dementsprechend für viele unserer Kunden die Strategie angepasst, dass wir denen halt ermöglicht haben, Leads über ein Webformular abzufangen oder halt haben ihn Integration von E-Commerce-Stores gemacht, dass die Leute, die normalerweise in den Laden gekommen sind, dann im Online-Geschäft gelandet sind. Der zweite Teil, den ich erwähnt habe, sind die explodierenden Daten. Das ist jetzt interessant. Jetzt muss man einfach mal einen Schritt zurückkommen. Mir ist dasselbe passiert. Ich habe hier in meiner Nähe einen Supermarkt und da wusste ich, der ist immer bis um 10 offen. Während des Lockdowns bin ich dann mal dahin gegangen, wollte eigentlich bewusst spät abends gehen. Plötzlich habe ich vor geschlossener Tür gestanden. Das meine ich mit in dieser Zeit, in diesen 4 Monaten hat sich relativ stark entwickelt eine Verwirrung. Ich habe es Consumer Confusion genannt. Man wusste nicht mehr, was hat überhaupt offen, was sind die Regeln, kann ich da nur allein kommen, brauche ich einen Termin vorher und so weiter. Das heißt, lokale Suche war eigentlich so ein bisschen der Leuchtturm, der die Leute noch irgendwo im Verhältnis mit ihrer am Leben gehalten hat, mit den Shops und allem. Und ich glaube, das muss man gerade da Unternehmen, die Location-Marketing am Lauf hatten und damit relativ schnell 10.000 Shops mit einem Mal umstellen konnten, hey, unsere Öffnungszeiten sind nur noch bis um 4 oder unsere Läden sind zu oder das sind die Rollen. Das war natürlich ein riesengroßer Asset. So einer unserer Kunden hat uns geschrieben, hey, im Moment laufen wir eigentlich nur noch über Social, über Oberall und über unsere Website. Und ich glaube, das war ein extrem großes Kompliment, weil der Kunde wirklich mit zugegebenermaßen 30.000 Locations weltweit den ganzen Lockdown dadurch überstanden hat, dass er ein automatisiertes Tool wie uns gehabt hat, um mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben.
Willst du sagen, welcher Kunde das war?
War in dem Fall auch BP.
Ah ja, okay. Das ist natürlich, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich eine ganz spannende Situation. Die Tankstellen, die waren ja essentiell in diesen Zeiten. Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Thema stationärer Handel nochmal ein bisschen weiter eingehen. Nun im Windschatten von Corona wackelt jetzt ziemlich viel. Meint ihr den stationären Handel, so wie wir ihn jetzt kennen, oder meinst du, wird es den so noch geben? Und wie wird sich das auch in den Suchanfragen vielleicht verändern?
Also erstmal ja, in 10 Jahren hands down, stationären Handel wird es noch geben. Man muss ja heute sehen, auch mit allem Wachstum und dem Rückenwind, den Amazon und Co. momentan haben, der stationäre Handel ist immer noch 9-mal so groß wie E-Commerce. Mhm. Ich gehe schon davon aus, dass E-Commerce weiter wachsen wird. Und ich glaube, selbst wenn E-Commerce nur von 10% auf 20% wächst, das tut natürlich vielen Unternehmen weh. Was ist mein Ratschlag da? Und das machen wir mit vielen Unternehmen, ist halt wirklich, dass man hin in Richtung ausgewählte Channel, nicht unbedingt Omnichannel, aber ausgewählte Channels geht, dass man halt nicht nur die physischen Standorte hat, sondern dass man auch einen Online-Standort hat und so weiter und das halt entsprechend ausbaut. Und da bietet sich natürlich wieder an, eine Plattform zu haben, über die man alles relativ bequem machen kann. Aber generell, keine Frage, der stationäre Handel wird weiter existieren, wird sich aber aus meiner Sicht auch mehr wandeln, dass es halt mehr zum Erlebnis hingeht, dass es halt nicht nur um das Verkaufen und die Verkaufsmarge gehen wird. Wenn ich auf Corona nochmal zu sprechen komme, da hat man natürlich momentan ein Problem. Wenn ich mir einen Retailer anschaue und einen Einzelhändler anschaue und momentan in der Stadt nur, sagen wir, 75% der normalen Fußgängermassen sind und davon auch die meisten weniger kaufen, weil jeder so im Hinterkopf hat, ich muss sparen, es ist Krisenstimmung, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich plötzlich bei nur noch 50% des Umsatzes bin, trotz Öffnung, den ich eigentlich brauche. Und eine der Parts, die wir bei uns in der Plattform auch integriert haben, sind, was Google Local Ads nennt. Wir nennen die Near Me Ads. Und da zahlt es sich natürlich aus, wenn ich die einschalte und damit zusätzlichen Traffic bekomme. Das ist eigentlich meine Standard, eine Empfehlung, die ich gebe für Reopening Strategies. Auf jeden Fall am Anfang, solange noch diese Krisenauswirkungen zu spüren sind, zusätzlichen Foot Traffic oder über Ads einkaufen, damit ich halt wirklich mein Volumen nach oben halte. Ansonsten, wer kann überleben mit nur 50% des Umsatzes, der normalerweise einfällt?
Weil wir gerade schon dabei sind, Tipps zu geben als Unternehmen, welche Daten muss ich unbedingt heutzutage als Geschäft, darauf muss ich achten, dass ich diese Daten zur Verfügung stelle und damit rausgehe?
Ich glaube, was am wichtigsten ist, natürlich Name, Geschäftszweck, Öffnungszeiten. Jetzt muss ich selber nochmal nachschlagen.
Kein Stress.
Du hast ja unsere Voice-Search-Readiness-Analysen relativ gut durchgelesen. Also ich glaube, die wichtigsten Sachen sind natürlich Unternehmensname, Unternehmenszweck, Öffnungszeiten, Webseite, Standortnamen und Adresse. Und dann natürlich, ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur auf einem Portal, sondern auf allen relevanten Portalen. Das heißt, nicht nur Facebook, sondern auch Google, auch gelbe Seiten, damit man konsistent ist. Der Super-GAU ist, wenn man auf mehreren Portalen vertreten ist, aber mit verschiedenen Namen. Passiert ist, dass Google sich die Sache anschaut, oh, das ist inkonsistent, damit gebe ich euch ein Penalty. Und das wird halt mit unserer Lösung auch gemacht, dass man halt schaut, sind die Unternehmensanfragen konsistent, ist der Google-Pin sogar an der richtigen Stelle. Als wir eine Analyse gemacht haben im Tankstellenbereich, ist rausgekommen, dass über 5% aller Tankstellen mehr als 500 Meter entfernt waren vom eigentlichen Standort. Das heißt, wenn ich irgendwo ankomme, würde ich gar keine Tankstelle finden. Das ist auch ein Aspekt. Aber es ist extrem wichtig, diese Informationen zu haben. Und dann natürlich, glaube ich, nachdem man diese Hygieneaufgaben abgearbeitet hat, auf jeden Fall ins Review-Management, um mit den Kunden Kontakt zu haben und wirklich zu zeigen, hey, meine Kunden mögen mich, die haben eine gute Kundenerfahrung, andere Leute werden es auch bekommen.
Okay, weil wir jetzt gerade so ein bisschen bei Fehlern sind. Das Thema Webseite soll mit angegeben werden. Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist oder war. Was mir aufgefallen ist, dass Leute oder Unternehmen besser gesagt anfangen, auf Websites zu verzichten und dann nur noch eine Social-Media-Seite eigentlich dahinter legen, oftmals eine Facebook-Seite. Ist es gut? Kann man das machen, um vielleicht Geld, Ressourcen, Zeit zu sparen? Oder würdet ihr sagen, nee, Webseite ist nochmal was ganz Wichtiges dabei?
Jetzt sprichst du über was, was mir eigentlich relativ, relativ nahe geht in der Hinsicht. Ich habe wieder ein persönliches Erlebnis. Vor 2-3 Monaten hat mich eine Bekannte angerufen und hat gesagt, eine Freundin von ihr würde einen Hundezwinger eröffnen. Mhm. Und hat mich gefragt, ob ich ihr helfen könnte, die Webseite zu verbessern. Ich habe mir die Webseite angeschaut und da muss ich ganz realistisch sagen, so leider nicht. Die Webseite hat wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet als Gutes. Mittlerweile haben wir sie halbwegs hinbekommen, aber ich bin mir sicher, dass die Webseite immer noch nicht SEO-optimiert ist. Das heißt eigentlich, der Zweck ist ja nicht, sich zu repräsentieren, sondern dass man auch irgendwo Kunden gewinnt und sich repräsentiert. Da muss ich sagen, da geht die Webseite wahrscheinlich am Ziel vorbei. Wie ich heute vor allen Dingen für kleine Unternehmen mit physischen Standorten darüber nachdenke, ist eigentlich, man sollte eigentlich vom Location-Profil starten. Das heißt, erstmal mein Google My Business-Profil richtig hinbekommen mit richtigen Attributen, mit den richtigen Kennwörtern, mit den Fotos, vielleicht mit Videos, sich richtig repräsentieren und darauf gegebenenfalls eine wissenartige Webseite implementieren. Mache ich es über eine Location-Marketing-Plattform wie überall, dann wird das sowieso mit einem ineinheitlichen Interface auch bei Facebook und anderen Sachen gemacht. Das heißt, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig abdecken. Aber ich würde wahrscheinlich für Unternehmen im physischen Standort, die, sagen wir mal, einen näheren Umkreis, und wenn ich näheren Umkreis, kann durchaus auch 50 Kilometer sein, abdecken, dann würde ich erstmal mit dem Location-Marketing anfangen und dann die Webseite irgendwann als i-Tüpfchen drauf machen, weil Webseite kostet extrem viel Energie und es braucht eine Weile, bis sie wirklich einen Return zeigt.
Okay. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen ganz schön zusammengefasst. Wenn du vielleicht nochmal sagen würdest aus deiner Erfahrung, was sind denn so die typischen Fehler von Unternehmen, wenn es darum geht, sich in dem Feld, in dem ihr euch bewegt, die Unternehmen immer wieder machen, wo ihr sagt, das ist ein Klassiker, da gehen wir immer wieder ran bei den Unternehmen.
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich würde es vielleicht unterscheiden zwischen Unternehmensgröße. Reden wir kurz mal über kleinere Unternehmen, sagen wir mal so Small Office, Home Office. Mhm. Ich glaube, das typische Problem, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, der irgendwo Services an diese Unternehmensgröße verkauft ist, dass der Kunde natürlich sagt, ja, das kann ich ja selber. Und dann wird es nur mit 80%, dann wird es nur zu 20% gemacht oder es fällt komplett vom Tisch. Dann kann man sagen, ja, ich verstehe, ihr wollt Geld sparen, aber ist jetzt der, sagen wir mal, sind jetzt die 10, 20, 50 Euro im Verhältnis zur Miete zu viel verlangt, um das einfach jemand anders machen zu lassen, anstatt es überhaupt nicht zu machen. Also das ist der Aspekt. Und deswegen, wenn du heute eine Suche machst und zum Beispiel bei dir vor die Haustür gehst und nach einem Burger suchst, da wird wahrscheinlich keine große Kette auftauchen, sondern SMB. Aber es sind halt wirklich nur die wenigen, die sich darum kümmern. Die breite Masse macht es halt leider nicht, weil sie einfach die Zeit und den Fokus nicht hat. Wenn ich auf größere Unternehmen schaue, ich glaube, da ist das Problem eher, wird es priorisiert und steht man sich gegebenenfalls mit den eigenen Prozessen auf die Füße. Generell ist es kein ROI-Problem, weil in Standard-ROI, wenn ich mal von Ads absehe, bin ich locker beim zweistelligen ROI. Bei einigen unserer Kunden geht es deutlich über die 40 ROI von 40. Im Ads-Bereich bin ich immer noch im Bereich von deutlich über 5 auf Jahressicht. Und da muss ich halt wirklich überlegen, es ist mehr ein Prozessproblem als ein ROI-Problem.
Okay. Gibt es vielleicht ein Unternehmen, wo du sagst, best case als für gerade so im kleinen und mittleren Unternehmensbereich, wo du sagst, die machen das gerne, ein Kunde von euch, wunderbar. Bei denen greift das alles ineinander und sind hocheffizient mit dem, was sie machen.
Das ist eine interessante Frage. Da muss ich jetzt mal durchgehen. Mir fällt eine französische Firma ein. Ich versuche gerade auch noch ein Beispiel in Deutschland zu finden. Es gibt schon diese Champions. Was mir gefällt, weil wir über Covid gesprochen haben, ich nehme jetzt doch mal LMS, Lumineux Service. Eigentlich eine relativ kleine oder sagen wir mittelständische Firma in Frankreich, nicht so viele Standorte. Deren Businessmodell ist Essenlieferung für Senioren. So, man meldet sich im Prinzip für ein monatliches Mittag- und Abendessenlieferung an. Und die Firma, die nutzt, hat uns ganz effizient genutzt und war eigentlich auch schon, war immer schon gut aufgestellt, hat dann in den letzten Monaten angefangen, auch Local Ads zu machen, was natürlich durch den Lockdown noch beschleunigt wurde. Aber die Firma konnte im Prinzip, indem sie die komplette Plattform genutzt hat, ihren normalen organischen Kundenzuwachs, den sie von uns bekommen haben, im verachtfachen. Mhm. Und zusätzlich kam noch der Rückenwind vom Lockdown. Und da kann man wirklich sagen, auf Monatssicht hat die Firma ein ROI von 5, nur von der Ads-Seite plus den ganzen Zugewinn auf der organischen Seite. Also man muss sagen, die machen es richtig top. Wenn deutscher Case, der mir jetzt gerade eingefallen ist, ist in Berlin die Bio-Company, die Bio-Lebensmittel verkaufen, und die haben halt von Anfang an strikt die Best Practices umgesetzt, alle unsere Produkte verwendet und sind damit auch deutlich gewachsen. Wenn du in Berlin nach Bio-Lebensmitteln suchst, organischen Lebensmitteln, werden immer in Top 3 auftauchen. Also sehr, sehr konsequent. Da zeigt sich halt, wenn ich das richtig umsetze, dann schlägt sich das auch deutlich in Umsätzen und Sichtbarkeit wieder und damit auch mit Kunden, in Kundenzahlen.
Ich mache das jetzt mal gleich hier live nebenbei. Bio-Lebensmittel habe ich jetzt direkt mal gegoogelt. Bioladen. Da wird mir als erstes angehört, Alnatura Bio Company. Dritter Treffer ist es. Okay, spannend.
Habe ich ja noch Glück gehabt.
Es sind ein paar Videos. Erstmal ist ein Wikipedia-Eintrag. Kurz erklärt, was Bio-Lebensmittel sind. Und dann kommt die Umkreissuche, was bei mir in der Nähe ist. Und das sind dann zwei Alnatura-Läden und eine Bio-Company.
Aber ein schönes Beispiel, weil du mich erst über E-Commerce so gefragt hast.
Ja.
Jetzt gibt's natürlich E-Commerce Pure Players. Nehmen wir mal Amazon. Und Amazon aus bestimmten Gründen hat sich auch in Richtung physische Standorte entwickelt. Aber für ein Unternehmen, nehmen wir als Gegenzug mal ein Gegenstück einfach mal eine Versicherung. Wenn jemand nach Kfz-Versicherung sucht, wird eine generische Versicherung eigentlich nie gewinnen, weil was wir in der Sucherfahrung haben wollen, ist ja eher, dass wir zum Plattform wie Check24 gehen wollen.
Ja.
Jetzt drehe ich das Ganze mal um und mache das mal als eine lokale Suche. Wenn du jetzt Kfz-Versicherung Berlin eingibst, da wird plötzlich eine Check24 nicht oben sein, sondern da wird ein lokaler Agent angefragt. Warum? Weil Google annimmt, dass du in Berlin bist und mit jemandem persönlich sprechen willst. Und, warum erwähne ich das? Für Unternehmen, die bisher im E-Commerce relativ wenig Sichtbarkeit hatten, bietet das ganze Thema Location Marketing und Local Ads die Möglichkeit, Sichtbarkeit zu gewinnen, die sie sonst nie haben, und damit auch eine Check24 und eine Amazon zu schlagen. Und das ist eine relativ gute Strategie, gerade für das Unternehmen mit physischen Standorten, diese physischen Standorte ausnutzen, um im Internet die Sichtbarkeit zu gewinnen.
Okay, ja, ich habe es ja auch gleich mal nebenbei gemacht. Ja, das ist wirklich interessant. Glaubst du, also ich springe mal ganz kurz nochmal in einen weiteren Trend rein, der ist mir gerade eben eingefallen, und zwar, Leute suchen ja sowieso eigentlich, gerade was den Lebensmittelbereich angeht, dass sie lokal einkaufen wollen. Merkt ihr diesen Trend in Anfragen von Unternehmen oder merkt ihr das bei euch auch? Ist das ein Thema, ein Zukunftsthema für euch?
Ja, also ich glaube, da sind zwei Komponenten dazu. Also das erste vielleicht, wenn ich von Age of Near Me spreche, dann sehe ich immer drei Säulen. Der erste ist natürlich dieses Wachstum an lokalen Suchen, aber das kann man auch andersrum rumdrehen. Das kommt eigentlich nicht nur von Google, sondern es kommt auch von uns insgesamt, dass wir eher lokal einkaufen wollen. Aber dazu vielleicht verbunden, mir geht es oft so, dass ich einschaue, wo kriege ich jetzt das Produkt her? Und dann zeigt plötzlich ein Laden an, der eigentlich direkt in meiner Nachbarschaft ist. Ich bin da dutzendmal vorbeigelaufen, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich das Produkt da bekommen könnte. Ich glaube, in der Hinsicht, lokale Suche bringt auch Leute weiter in die Nachbarschaften zurück. Mhm. Ich glaube, das sollte man ein bisschen damit einzubeziehen. Der zweite Aspekt ist, dass die meisten dieser lokalen Suchen auch unbranded sind. Das heißt, die Leute suchen nicht nach einer Starbucks, nach einer McDonald's. Sie suchen nach dem, was sie eigentlich wollen, einen Burger, Kaffee und so weiter. Und das gibt natürlich Unternehmen, Kleinunternehmen, eine richtig große Chance, da gut zu performen. Und wenn sie dann noch richtige Reviews haben, das ist die nächste große, wichtige Säule in dem im Age of Nemi, dann wird auf jeden Fall ein Kleinunternehmen genauso gut performen wie eine McDonald's oder eine Starbucks.
Okay. Der nächste Punkt ist, glaube ich, ziemlich wichtig für unsere Zuhörer. Es geht um das Thema finanzielle Ressourcen. Ich baue jetzt mal so ein hypothetisches Beispiel. Ja, ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen, 3 Angestellte, verkaufe Uhren im mittelpreisigen Segment, 200-300 €, habe 2 Shops hier in Berlin zum Beispiel und vielleicht einen Shop in Berlin, einen in Düsseldorf und einen Online-Shop. Möchte mich jetzt aufstellen, möchte mit Uberall zusammenarbeiten. Was habt ihr für Pakete? Mit was für Kosten muss ich rechnen oder was muss ich aufbringen, um mich optimal aufzustellen und mit euch zusammenzuarbeiten?
Gute Frage. Da muss ich jetzt fairerweise sagen, weil wir natürlich wollen, dass unsere Kunden optimalen Service bekommen, haben wir uns entschieden, dass wir direkt mit Kunden zusammenarbeiten, die mindestens 20 Standorte haben. Mhm. Für kleinere Kunden arbeiten wir mit Vertriebspartnern zusammen, wie zum Beispiel der 1&1, die deutschlandweit vertreten sind. Generell, also Pi mal Daumen, für kleinere Unternehmen sind wir irgendwo, sagen wir mal, bei 25 bis 50 Euro pro Monat in Standorten. Das muss man natürlich ins Verhältnis setzen zu, ich hatte, glaube ich, das Beispiel Miete gemacht. Also es ist im Endeffekt, wenn ich mir überlege, wie viel ich für einen gelben Seiteneintrag bezahle oder wie viel ich für Miete bezahle, amortisiert sich das relativ schnell durch für größere Unternehmen, wie wir typischerweise den ROI bestimmen, ist einfach schauen, okay, wie viel mehr Views bekommt ihr zum Beispiel auf Google My Business und dann wie hoch verändert sich euer Conversion Rate, wenn wir Conversion Rate sagen, von den Leuten, die euch sehen, zu den Leuten, die in den Laden kommen oder euch nachher anrufen. Und dann kann man relativ gut bestimmen, was ist der Mehrumsatz und kann das im Verhältnis zu Kunden setzen. Und das ist auch, wo das Beispiel herkommt, dass wir da relativ oft ein ROI sehen von 40 und mehr.
Okay, spannend. Wir haben über ein Thema haben wir noch gar nicht geredet, weil wir haben es vorhin gesagt. Wir haben gesagt, man gibt ein und es gibt die Sprachassistenten. Das Sprachassistent-Marketing, soweit ich informiert bin und war auch auf ein paar ganz interessanten Veranstaltungen dazu, steckt noch in den Kinderschuhen. Aber da passiert ziemlich viel. Vielleicht kannst du an dem Punkt jetzt auch nochmal einhaken und sagen, wir haben ja schon gesagt, wir wissen, dass Sprachassistenten immer wichtiger werden, aber worauf können Unternehmen achten, was können sie selber machen, was müssen sie auslagern, weil es technisch schwieriger umzusetzen ist und wohin wird die Reise der Sprachassistenten gehen?
Wir hatten im letzten Jahr eine relativ weit angelegte Analyse, wo wir uns über 100.000 Unternehmen angeschaut haben und wie sie vorbereitet sind auf das Thema Voice Search. Aber vielleicht einen Schritt zurücknehmen, was heißt Sprachsuche? Man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen Sprachkommandos. Das ist eigentlich, was die meisten Leute machen, wenn die sagen, hey Siri, spiel Musik. Oder wenn wir im Bereich Sprachfrage sind, Anfragen und Sprachsuche sind, dann sind es natürlich eher Themen wie okay Google, wo kriege ich den nächsten? Ich habe gerade mein eigenes Google ausgelöst durch die Frage, aber sind natürlich eher okay Google, wo kriege ich den nächsten Flixbus-Tickets zum Beispiel? Was wir am Anfang angedeutet hatten, ist natürlich Voice Search ist eine Art von, ich nenne es Online Search 3.0, weil man deutlich spezifischer ist. Um das genau zu erklären, wenn ich früher eine Desktop Search gemacht habe, habe ich 10 Resultate bekommen. Auf Mobiltelefon kriege ich das normale Google Pack, das sind typischerweise 3 Antworten. Bei Voice Search kriege ich dann nur noch eine Frage. Das heißt, es wird immer wichtiger, die spezifischen Antworten zu haben und möglichst Nummer 1 zu sein. Muss man allerdings wissen, es gab in den letzten Jahren immer wieder so einen Hype, wo gesagt wurde, in 2020 sind 50% aller Suchen Sprachsuchen. Das stimmt nicht. Ich glaube, wir sind heute bei 15-20%. Das war einfach eine Fehlinterpretation von einer Aussage von Baidu von 2013. Aber es ist halt wichtig. Der Hintergrund ist, was immer ich für die für Sprachsuche optimiere, hilft natürlich auch meinem Kerngeschäft. Das heißt, SEO-Optimierung, korrekte Daten, strukturierte Daten ist immer wichtiger. Man muss in möglichst vielen Portalen verfügbar sein. Generell sage ich aber dann, anstatt irgendwo vielleicht, dass ein Unternehmen anfängt, seine eigene App zu bauen, viel wichtiger ist der Use Case. Und was wir als einen guten Startpunkt empfehlen, ist einfach mal frequently asked questions aufbauen. Die typische Sprachantwort sind um die 29 Worte und das deckt sich eigentlich mit einer FAQ-Antwort. Man kriegt ja relativ schnell heraus, was wollen eigentlich Unternehmen immer von mir, was wollen Kunden von mir relativ oft wissen, meine Öffnungszeiten oder ich bin jetzt 20 Mal gefragt worden, ob ich meinen elektronischen Scooter, die ich vermiete, ob ich die auch mit 16 fahren kann. Das heißt, rausfinden, was wollen die Leute typischer Weise wissen und die für Sprachsuche optimieren, anstatt irgendwo eine große App zu entwickeln. Ich glaube, Apps haben vor allen Dingen Großunternehmen entwickelt, die das als ein Testgebiet sehen. Aber ich würde jetzt, wenn wir im klassischen Fall gehen von SMB, vom kleineren KMU, ich glaube, da sind die Ressourcen auf der SEO-Seite besser investiert, als zu versuchen, einen eigenen Sprachassistenten-App aufzubauen.
Aber ich glaube ja daran, dass die Sprachassistenten noch ziemlich durchstarten werden und auch für kleine und mittlere Unternehmen eine wichtige Rolle spielen würden. Wenn du sagst, also du würdest es eher ins SEO gerade stecken und noch nicht so sehr in die Sprachassistenten, ist es, gib mal so einen Zeithorizont für die nächsten, ist das gültig für die nächsten 2, 3 Jahre, 5 Jahre? Was glaubst du, wo dieses Thema Sprachassistenten ziemlich abheben wird und dann auch wichtig wird für kleine und mittlere Unternehmen vielleicht?
Also meine eigene Sprachtechnologiezeit geht zurück bis auf 2001. Ich war beim europäischen führenden Sprachtechnologiehersteller in der Schweiz bis 2008. Selbst damals haben wir schon darüber gesprochen, was sind die Möglichkeiten. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich rechne schon mit dem Durchbruch, denke aber, dass es wahrscheinlich auf Sicht von, ich glaube, 3 Jahre ist ein guter Horizont. Für mich ist nur die Frage, wenn ich heute als, ich sage jetzt bewusst, kleineres Unternehmen entscheiden sollte, dann würde ich eher Sachen nehmen, die einen schnelleren Pfad zum Revenue haben. Okay. Für ein Großunternehmen wie Flixbus macht es komplett Sinn, jetzt schon da drin zu investieren, zu experimentieren, Sachen rauszufinden. Die Frage ist halt einfach, wie viele Ressourcen habe ich, um zu investieren. Ich denke aber, ja, Sprachsuche wird extrem wichtig, nicht nur im Auto, wo es heute schon Sinn macht, sondern auch in allen anderen Belangen. Weil man will ja sich vollkommen unbeschwerte bewegen. Man will ja nicht unbedingt das Telefon die ganze Zeit in der Hand haben, sondern eher über Headset navigieren und die Fragen stellen. Also ja, groß im Kommen. Die Frage ist, ich denke, dass es eher in 3 Jahren sein wird als nächstes Jahr.
Okay. Norman, wir sind schon wieder fast eine Stunde, haben wir jetzt geredet. Ich bin durch meine Fragen durch. Ich finde es wirklich echt extrem spannend, was ihr macht. Kann mir ein sehr gutes Bild davon jetzt machen und ich glaube, die Hörer auch. Gibt es von deiner Seite aus vielleicht ein Thema, was wir jetzt hier völlig vergessen haben oder was dir ganz wichtig wäre, worüber wir noch reden sollten?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, es ist halt nicht nur, was wir machen, ist nicht nur ein Suchthema, es ist halt wirklich, für uns steht im Vordergrund diese Kundenerfahrung. Das vielleicht als Tipp für die Hörer von eurem Podcast, stellt die Kundenerfahrung oder Customer Experience in den Vordergrund. Es geht nicht nur, Location Marketing ist nicht eine Technologie, um einfach kurz den Revenue abzuholen, sondern es ist wirklich, wir wollen mit unseren Kunden im Kontakt bleiben und eine Beziehung aufbauen und dadurch unser Geschäft weiter stärken. Ja, man kann relativ kurzfristig mit den Locals-SEO-Strategien Umsatz einfahren. Aber was man ja eigentlich will, ist ein langfristiges Unternehmen aufbauen und da zählen dann halt die Sachen wie Reviews dazu, dass man auch Reviews bekommt und dass man die Kunden nachher wieder ins Geschäft hineinbekommt. Und vielleicht als ein wichtiger Trend, den wir noch nicht diskutiert haben, ich glaube, in unserem Bereich, das Top-Thema über die nächsten 5 Jahre wird Inventory sein. Das heißt, wenn ich es ermöglichen kann, dass Kunden auf Google Maps direkt bei Suchen wissen, dass die Produkte verfügbar sind. Wenn ich nach einem Bluetooth-Headphone finde, sind die bei Elektronikpartner da. Oder wie mein Beispiel mit dem Schlitten, dass es mir anzeigt, hey, nicht nur wir verkaufen Schlitten, sondern ich habe gerade die 2, 3 Schlitten zur Verfügung. Ich glaube, das wird der nächste große Trend, dass Kunden halt, ich suche nach meinem Ladegerät von meinem Mobiltelefon und der Laden hat es auch und das ist der Preis. Das Interessante ist, der Preis ist eigentlich relativ unwichtig, weil ich gerade bei solchen Sachen dann eher darauf gehe, hey, ist es verfügbar? Das ist mir viel, viel wichtiger. Also wenn ich zu wählen hätte zwischen den 2 Alternativen, die du da gesagt hast, Voice Search oder Inventory, ich würde wahrscheinlich eher auf das Thema Inventory investieren.
Ah, okay, das ist natürlich interessant. Also die Aussage, der Preis ist nicht so wichtig, ist, finde ich, ziemlich spannend. Wenn wir gerade schon dabei sind, du meintest auch gerade Suchen auf Google Maps. Google Maps soll ja auch sowas wie die neue Super-App werden. Das war, weiß ich nicht, habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, irgendwo bei T3N gelesen. Setzt ihr oder seht ihr das auch? Glaubt ihr, dass das kommt? Oder wisst ihr, wo, oder du bist ja Ex-Googleianer, wohin geht da die Reise? Das ist ja auch extrem wichtig und spannend an dem Punkt dann.
Ja, okay. Vielleicht als kleiner Disclaimer, ich mache ja keine Aussagen für Google, obwohl
ja,
ich
interessanterweise,
als das damals anfing, 2012, war ich schon bei Google. Und warum hat Google das damals angefangen? Weil Facebook soweit vor Google war und Facebook war lange Zeit deutlich besser für kleinere Unternehmen. Du hast das selber angesprochen, deine Unternehmenswebseite. Heute denke ich, dass eine Google My Business deutlich vor Facebook ist und dass Facebook viel verpasst hat. Aber ich denke schon, wenn man sich überlegt, dass das lokale Suchen schon so wichtig ist und wir auch insgesamt generell andere Beziehungen zu unseren Nachbarschaften oder zu unserer Neighborhood haben. Ja, Google Maps wird einer Key Player oder jede Map App wird eigentlich der Key Player, der Key Enabler. Das heißt, wir gehen in die, wir brauchen das, um zu entdecken, was ist eigentlich interessant, wo gibt's was wir suchen und alles, was darauf aufbaut, ist definitiv wert, Zeit zu investieren für Unternehmen.
Taucht dein Unternehmen eigentlich auf, wenn nach dem Produkt, Dienstleistung oder Lösung gesucht wird? Probiere es gerne aus und schick mir einen Screenshot. Wenn du aber investieren willst in eine Lösung, wie Uberall sie anbietet, oder du möchtest mehr Ware einkaufen, um dich für den nächsten Sale vorzubereiten, dein Kapital aber gebunden ist, in deinem Lager vielleicht, Fei kann dir helfen, dieses Kapital zu befreien und smart zu investieren. Melde dich unter info@feitrade.de. LinkedIn oder Facebook. Ich freue mich auf die nächste Folge von Kalkulator mit Maximilian Klein.